richtig Masse.
Herzlich willkommen zu Football Quark. Mein Name ist Torben Dill und ihr hört uns heute in einer weiteren Sonderfolge. Diesmal zu Gast nicht Tobias Dannberg, der mir sonst gegenüber sitzt, sondern Björn Thies. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Ja, danke, dass ich hier sein darf mit dir, Torben.
Hier sein darf, zur Erklärung, um das Ganze ein bisschen zu visualisieren. Wir sind hier gerade in Björn Thies Wohnzimmer.
Ja, das fing natürlich ein bisschen schräg, wenn ich sage, danke, dass ich hier sein darf, aber danke, dass ich dieses Interview mit dir hier führen darf. Nee. Oder einen Austausch.
Ja. Ich freue mich auch, wir haben hier zu danken. Es soll hier so ein bisschen heute darum gehen, die Sonderfolgen haben ja immer einen Mehrwertsanspruch. Und prinzipiell geht es darum, wie bereitet man sich auf eine Saison vor. Das ist so das große Überthema, was wir mal hatten. Wir haben das natürlich jetzt auch ein bisschen aus dem sportlichen Leistungsbereich sozusagen, was reine Körperlichkeit rausgenommen und gesagt, ja, der mentale Aspekt, der ist genauso wichtig. Und mit dem aktuellen Bezug, Calvin Ridley, erfolgreicher Millionensportler in der NFL, sagt, hey, schön und gut, dass ich Millionen verdiene, aber meine mentale Gesundheit ist mir eigentlich genauso wichtig und eigentlich sogar wichtiger. Und ich ziehe mich jetzt sicher erstmal aus dem aktiven Sport zurück, weil ich mich um mich selber kümmern muss. Hm. Deswegen haben wir gesagt, du bist genau der richtige Ansprechpartner für uns. Wer bist du? Was machst du? Stell dich am besten erstmal selber vor.
Ja, genau. Ich habe ja selber lange Football gespielt, auf verschiedenen Positionen. Jetzt seit 2018 spiele ich nicht mehr, beziehungsweise bin jetzt einfach in meinem anderen Sport CrossFit unterwegs. Und beruflich bin ich eben Psychotherapeut in eigener Praxis, arbeite einfach so den Tag über. Vor allen Dingen mit Menschen so einzeln zusammen, wo es um verschiedenste Themen geht, wie Ängste, Depressionen, Traumata-Bearbeitung und Ähnlichen. Und dann habe ich eben noch einen weiteren Schwerpunkt in der Sportpsychologie. Also ich habe viele Schwerpunkte, aber ein Schwerpunkt ist halt die Sportpsychologie, wo ich ja doch viele Jahre hauptsächlich auch mit Einzelsportlern gearbeitet habe, so in der Vorbereitung sicherlich auch mal für Saisons, aber großer Schwerpunkt war zum Beispiel die Verarbeitung von Sportunfällen, was ich lange gemacht habe. Ich habe auch ja in verschiedenen Teams auch mal ein bisschen mitgearbeitet. Aber das ist eben genau der Bereich, den ich auch gleich so ansprechen möchte, der eben verdammt schwierig ist, überhaupt in Organisationen reinzukommen. Und ja, du hast ja gesagt, so der mentale Bereich ist mindestens genauso wichtig. Es gibt ja so diese Floskel, dass das Gehirn genauso ein Muskel ist, der genauso trainiert werden muss wie die anderen Muskulaturen. Und das muss man sich tatsächlich auch mal rein physiologisch angucken. Rein physiologisch, das wird immer wieder unterschätzt, dass das Gehirn unser Hauptglukoseverbraucher ist. Das heißt, wir können noch so dicke Oberschenkelmuskel haben, aber der Oberschenkelmuskel wird niemals so viel Energie verbrauchen wie unser Gehirn, wenn das voll am Laufen ist. Und das kann man zum Beispiel ganz gut sehen, wenn ich ich sag mal so Handwerker bei mir in der Therapie habe, die nach einer Stunde dann sagen, so, ich kann nicht mehr. Ich hätte mir nicht vorgestellt, dass das so anstrengend ist, hier in der Therapie überhaupt eine Stunde zu sitzen. Ich dachte, das wäre ein bisschen reines Reden. Nee, das merkt man dann relativ schnell, wie viel verbraucht wird wirklich vom Gehirn.
Ich habe das selber tatsächlich zu Abi-Zeiten schon gemerkt, wie viel Energie ein Gehirn verbrauchen kann, wenn man dann ins Lernen kommt und auf einmal essen kann, was man will. Ja. Und trotzdem nicht zunimmt.
Ja, absolut, genau. Daran man kann es wirklich direkt sehen, ja.
Und das ist natürlich eine sehr leichte Form davon, aber ich kann mir das genau vorstellen, wie, wenn man sich wirklich mit Dingen beschäftigt und sich wirklich auch mal aktiv mit sich selbst oder mit seinen Problemen auseinandersetzt, wie anstrengend das sein kann.
Ja, und das müssen ja noch nicht mal nur nur Probleme sein. Das ist der andere Punkt, der eben oft unterschätzt wird. Man spricht ja immer so von positiven und negativen Stress, oder hat man früher viel von gesprochen. Und im Grunde ist das jetzt rein, wenn man es so rein körperphysiologisch anguckt, auch dummes Zeug, dass positiver Stress weniger belastend sei als negativer Stress für den Körper. Für den Körper ist es exakt das Gleiche vom Energieverbrauch her. Also ob ich jetzt etwas mache, was mir viel Spaß macht, hat sogar das Problem, dass ich da oft meine Grenzen überhaupt nicht merke und dann mich schnell überarbeite. Im Gegensatz zu Dingen, die mir nicht so viel Spaß machen, da brenne ich viel weniger aus in der Regel. Ja. Und ja, das sind eben auch so Aspekte, die man als Sportler nämlich oft so unterschätzt. Also gerade Sportler, die ihren Sport verdammt gerne machen oder Trainer, die ihren Sport wirklich gerne machen, das sind oft diejenigen, die tatsächlich so in, ja, man nennt das ja immer so Burnouts oder sowas reinkommen. Klar, ich kenne die Hintergrundgeschichte von Calvin Ridley an dieser Stelle nicht. Wie wir ja im Vorgespräch schon festgestellt haben, so viel Informationen gibt es da zurzeit ja auch nicht zu. Was ja auch mal wieder zeigt, wie, ja, also ich meine, für mich, muss ich weiter ausholen, für mich als Psychologe, als Psychotherapeut ist ja mein täglicher Job, mit Menschen über Schwierigkeiten und so weiter zu reden. Deswegen ist das für mich immer so völlig befremdlich, wenn dann so jemand wie Kevin Ridley nicht zum Beispiel einfach sagen würde, ich ziehe mich jetzt zurück, weil ich habe dieses und dieses Thema so grob überschrieben, damit möchte ich mich jetzt erstmal drum kümmern. Dann ist auch immer gleich so ein Geheimnis drum, oh, was hat er jetzt und was ist da? Klar, die sollen ihre Privatsphäre haben, das muss nicht ausgeschlachtet werden. Aber auch da ist so für mich manchmal, klar, das ist die Berufskrankheit, so, warum sagt er nicht einfach, was so ganz grob die Richtung ist? Aber
das zeigt ja auch tatsächlich, was für ein Tabuthema das immer noch ist. Und deswegen machen wir diese Folge, um das ein bisschen aufzubrechen, dieses Tabuthema, weil es kein Tabuthema sein muss.
Nö, ganz im Gegenteil.
Es sollte eigentlich mehr Alltag werden, dass man darüber spricht und auch sagen kann, hey, ich fühle mich jetzt gerade in der Situation, erfülle ich einen Druck, dem ich mich vielleicht nicht gewachsen fühle oder der mich in einer Unsicherheit aussetzt oder eine Unsicherheit in mir auslöst in irgendeiner Form.
Ja. Und ja klar, also das ist tatsächlich auch etwas, was ich, das hatte ich früher, als ich mal so Seminare gehalten habe zu Sportverletzungen und das waren dann immer so Seminare auf irgendwelchen Kongressen, wo Leute, wo man nicht wusste, wer kommt da und dann kamen natürlich doch ziemlich viele Ex-Leistungssportler oder aktuelle Sportler. Und ich habe dann am Anfang immer so die Frage gestellt, sollen sich mal die melden, die schon mal eine schwere Sportverletzung haben. Das Interessante ist, oder einen schweren Sportunfall hatten, das Interessante ist, dass sich kaum jemand von den Sportlern dann meldet in dem Moment. Aber das war ich dann auch mal schon gewohnt. Nur wenn man dann mehr mit denen ins Gespräch kommt, dann feststellt, ja, der eine hat fast sein Leben dabei verloren, der andere hat, was weiß ich, viele Monate im Krankenhaus gelegen wegen massiver Sachen. Aber das wird immer manchmal so selbstverständlich hingenommen oder gar nicht so offen damit umgegangen. Also da zeigt sich oft so das, was du am Anfang ja auch schon mal, also vor unserem Gespräch meintest, dass man Sport immer oft noch so mit so einer Stärkengesellschaft zu tun hat. Und das ist natürlich auch da, wenn man sich einfach mal rein rational mal anguckt, wie wir Menschen eigentlich also Stärke oder Leistung, muss man ja mal definieren, was ist Leistung? Leistung ist etwas, was ich möglichst schnell und fehlerfrei machen kann. Wie kann ich das? Indem ich das tausendfach geübt habe, indem ich verdammt viel Erfahrung da drin habe. Dann kann ich Leistung erbringen. Und das wird oft verwechselt eben mit Lernen. Weil als Sportler, bis ich etwas wirklich so professionell, so gut kann, dass ich es fehlerfrei machen kann, gehört wahnsinnig viel Zeit zu. Klar, da befinden wir uns dann im Profibereich. Aber um da hinzukommen, muss ich ja erstmal unglaublich viele Fehler machen. Ich muss unglaublich viel versagen. Ich muss unglaublich viel auf die Klappe fallen. Und das braucht es ja eigentlich. Und dafür braucht es eigentlich gerade in der Sportwelt viel mehr Verständnis, viel mehr Entwicklung für, also, dass den Menschen einfach auch diese Entwicklungszeit gegeben wird und man viel offener eben mit Fehlern umgehen kann. Also, es gibt viele Bereiche und viele Sportler, die das, oder Trainer, die das schon hervorragend leben. Aber das ist ja manchmal immer noch so, ich kenne es vom Football, als ich angefangen habe mit Football, wenn einer einen richtig mies umgehauen hat und das richtig wehgetan hat, dann wurde mir immer gesagt, zeig es nicht, schlepp dich irgendwie vom Feld und dann kannst du zusammenbrechen, aber zeig nicht deinem Gegner, dass es dir wehgetan hat.
Heutzutage würde man da einfach von toxischer Männlichkeit sprechen. Also Football ist manchmal so der Inbegriff davon.
Ja.
So, muss man leider so sagen.
Ja, und das habe ich die letzten Jahre dann, glaube ich, auch nicht mehr gemacht, als ich Football gespielt habe. Dann, wenn mich jemand wirklich richtig hart erwischt habe, gut, ich habe meistens dann gelacht und dann gesagt, so, Scheiße, das hat wehgetan, das war nicht gut von dir oder sowas. Und das war auch irgendwie, das war dann nett mit demjenigen zusammen. Und dann ist auch so, ja, naja, ich bin in einer anderen Footballzeit groß geworden, das war 1988, als ich angefangen habe, da war, ja, da ging es am Anfang noch mal ganz anderes. Also später ist dann Technik dazu gekommen. Ganz am Anfang, als ich angefangen habe, ging es ums hart sein, eben keine Schwäche zeigen. Ne? Ja. Und das ist ja auch genau das.
Es führt beim Football oft zu einem Generationenkonflikt, ist mir aufgefallen.
Ja.
Weil tatsächlich, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, Spiele aus anderen Generationen, dann die neue Generation, die vielleicht mit mehr Technik oder Geschwindigkeit spielt. Hm. Aber grundsätzlich, die neue Generation, die ist immer soft.
Ja gut, aber muss ich auch dazu sagen, zu meiner Zeit war eh alles besser im Football gewesen. Nein, das war jetzt ein Scherz. Ja, klar. Und nein, aber guck dir Football-Videos an von vor 4, 5 Jahren oder Zusammenschnitte aus der NFL, wie da Football gespielt wurde und wie es jetzt 5 Jahre später schon aussieht. Also es ist ein himmelweiter Unterschied. Also so dieses, wenn man so Tapes, gibt es ja immer wieder so die härtesten Hits. Wenn du dir anguckst vor vielen Jahren, das war mörderisch auch gewesen. Also wenn ich mir das jetzt nach meiner Footballzeit angucke, denke ich, oh Gottes Willen, was machen die denn da? Ja, und das ist ja natürlich jetzt, klar, wird von vielen gesagt, der verweichlicht der Sport, aber ich finde, der Sport wird einfach nur technischer und wesentlich, ja, ich will nicht sagen gesundheitsförderlich, aber gesundheitsförderlich. Aber jetzt kommen wir vielleicht ein bisschen zu sehr vom Thema ab.
Football ist weit weg von gesundheitsförderlich.
Jeder Leistungssport ist weit weg von gesundheitsförderlich. Aber ja, und ich glaube trotzdem, dass du Football auch auf einem Niveau spielen kannst, was tatsächlich auch der Gesundheit ein Stück auch beitragen kann, weil Football bringt ja eine Menge mit. Und wenn ich jetzt den Brückenschlag mal mache, was hat das jetzt mit meinem Job zu tun? Ne, du hattest mich gesagt, was gibt's vielleicht so Tipps oder leichte Ideen, wie man zum Beispiel seine mentale Stärke verbessern kann? Natürlich gibt's die im Kleinen, man muss das Ganze eben im Großen sehen. Und es ist, sag ich mal, für einen Einzelsportler unheimlich schwierig, wenn ich den so coache und der in einem, wie du vorhin gesagt hast, in so einem toxischen System eigentlich drin ist. Klar, kann er auch lernen, in so einem toxischen System mental stärker zu werden. Aber warum muss so ein System toxisch sein? Das ist keine Grundlage für einen guten Sport, wo Leute wirklich gern bei sind, das langfristig machen, einen Sinn drin sehen, wenn es nur darum geht, andere fertig zu machen, andere runterzumachen, zu zeigen, wer der Stärkste ist, weil so kannst du eigentlich fast gar keinen Sport betreiben auf lange Sicht. Also gerade so ein Sport wie Football, der ja extrem davon lebt von den Backups, von den Ersatzspielern. Ne? Also wenn da nur so ein System ist, wo die ganzen Backups wirklich hinten runterfallen, und ich glaube, wir beiden als Spieler haben das oft genug erlebt, dass man so als Backup dann ja einfach überhaupt nicht mehr beachtet wurde, nicht gefördert wurde, und dann musste man aufs Feld und auf einmal musste man Leistungen bringen. Da helfen dir mentale Tricks nicht, weil du, sag ich mal, in eine Situation kommst, wo du nicht genug Trainingszeit hattest, das überhaupt zu trainieren, weil du ein System hattest, wo es dem Coach scheißegal war, und der eigentlich nur so die Idee hatte, ja, der ist schlecht, der ist nicht gut, und den tue ich nur im letzten Notfall drauf. Schon mit so einer Einstellung überhaupt reingeht. Und da fängt es ja schon an, der Aufbau eines Teams. Ne? Also wie ist das Coaching-Team strukturiert? Wie ist der Vorstand strukturiert? Wie arbeiten die eigentlich schon miteinander? Und da fängt eigentlich schon die gesamte, da fängt ja schon das Klima letzten Endes an. Und das ist eigentlich das, wo man sagen muss, eigentlich, wenn man Sportpsychologie richtig betreibt, umfasst es eben alle Bereiche, nicht nur den Sportler, sondern es fängt eigentlich beim Geschäftsführer letzten Endes an. Dass man den Geschäftsführer idealerweise jemanden hat, das muss ja kein Psychologe sein, aber einen kritischen Buddy hat, mit dem er sich immer zusammensetzt und der ihm sagt, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße, jetzt mal übertrieben, so muss er es dem nicht sagen. Aber jemand, der ihm wirklich gegenübersteht und sagt, ich glaube, das ist nicht gut für die Mannschaft, was du da tust. Also jemand, der eben wirklich mal kritisch die Sachen sagt, sowas. In der Wirtschaft nennt man das eben Coach, ja, wo hohe Führungskräfte einfach lange, in der Regel bei guten Unternehmen, über längere Zeit gecoacht werden und sich immer wieder mit sich auseinandersetzen, wo die ja auch Umfragen letzten Endes machen. Ne? Also wo Mitarbeiterbefragungen anonym betrieben werden. Und das sind ja Sachen. Wie oft hast du das schon mal im Sportteam erlebt, dass jemand zu dir ankam, hier füllt mal bitte den Fragebogen aus, wie empfindet ihr diese verschiedenen Bereiche? Hast du das mal in Braunschweig erlebt, dass du so einen Fragebogen bekommen hast?
Tatsächlich habe ich so einen Fragebogen in Braunschweig nicht bekommen, aber was ich sagen muss, für mich der größte Unterschied mit dem Wechsel nach Braunschweig war, dass man selbst als dritter Backup den gleichen Respekt bekommen hat wie der Starter, der auf dem Feld stand und dieselbe Trainingszeit bekommen hat. Und dass da einfach eine andere Mentalität, also ich bin der festen Überzeugung, 2019 waren wir nicht talentierter als das Invaders-Team 2016. Hm. Wir hatten aber eine bessere Mentalität und sind deshalb Deutscher Meister geworden. Ja. Und diese Mentalität, dass auch der dritte Backup im Zweifel so gut ist, dass wir hier, dass wir in German Bowl gewinnen. Das hat dazu geführt, dass wir ungeschlagen durch diese Liga gegangen sind.
Ja, genau. Und das ist ja zum Beispiel so ein Aspekt. Ne? Damit wollte ich jetzt Braunschweig auch nicht schlecht machen, sondern das ist übrigens auch was ich erlebt habe, als ich 2003 mal in Braunschweig für ein Jahr war. Wo ich wirklich verwundert war, dass so die Starspieler damals, ich kann mich noch an Adrian Rainbow, Doug Seinstricker so erinnern, die, obwohl ich so wirklich so, ich sag mal so niemand war, der da nach Braunschweig kam, von beiden direkt immer angesprochen wurde und weil das einfach so die Mentalität da war. Und das hat mich schon, das war etwas, was ich wirklich da auch mitgenommen habe, wie du da letzten Endes auch als Backup eben auch angesehen wirst. Klar gibt es auch da natürlich wieder Unterschiede. Jetzt werden einige Backups sagen, naja, das habe ich in Braunschweig oder dort und dort nicht erlebt, klar. Aber was ich sagen wollte, ich glaube, dass Braunschweig ja schon ein Team ist, was strukturell sehr, sehr gut aufgebaut ist insgesamt. Aber selbst so einem Team fehlt es ja, sag mal, wenn man da mal rangeht, dass Dinge sehr kritisch auch in der Mannschaft befragt werden, ne? Dass man sich ein Feedback da holt auf eine anonymisierte Weise. Weil diese Sachen, wenn man also steht so als Trainer und sagt so und wem was nicht passt, der soll das bitte jetzt sagen, das funktioniert eben so nicht.
Da fühlt sich ja auch das Problem, glaube ich, ist, Menschen stellen sich auch nicht, normalerweise glaube ich, so ist mein Gefühl, stellen sich nicht diese Angreifbarkeit, sich jetzt vor die Gruppe zu bewegen und zu sagen, ja, also mich stört hier das und das und auch übrigens, du bist auch blöd.
Was natürlich auch keine, da kommen wir zum anderen Punkt, wie äußere ich überhaupt Kritik, ne? Weil das ist ja ein Teil der mentalen Seite, also wie baue ich überhaupt so eine Mannschaft auf, dass Kritik auch auf eine, ich sag mal, auf eine konstruktive Art und Weise überhaupt geäußert wird. Wir haben Menschen all möglicher Schichten, die Kommunikation mehr oder weniger gewohnt sind oder in völlig unterschiedlichen Bereichen kommunizieren. Auch das ist etwas, was ich erstmal in so einem System lernen muss. Ne? Also ich weiß zum Beispiel, ich mache einen kleinen Sprung, als ich früher mal, ich habe viele Arbeitsstellen gehabt, bevor ich mich selbstständig gemacht habe und habe dann irgendwann mal in der Suchtberatungsstelle gewechselt nach Salzgitter. Und ich war damals so gewohnt, das war ich aus verschiedenen Bereichen oder in meinen ganzen Arbeitsstellen war ich es gewohnt, dass wenn ein Problem mit jemandem da war, dann wurde hinterm Rücken gelästert. Und das, so wurde ich irgendwie sozialisiert, das war für mich normal, Themen nicht direkt anzusprechen, sondern hinterm Rücken zu lästern. Und auf einmal war ich da in dieser Suchtberatungsstelle und wollte dann mit jemandem auch wieder über jemanden lästern und der mich dann gesagt hatte, du Björn, wenn du ein Problem hast, dann geh zu dem hin und rede nicht mit mir darüber, ich bin der falsche Ansprechpartner. Das war wirklich für mich so, oh, scheiße, das funktioniert jetzt nicht mehr so. Und dann habe ich gemerkt, hier ist eine ganz andere Mentalität, eine ganz andere Kultur in dieser Dings. Und das war für mich am Anfang wahnsinnig anstrengend, mich da so umzugewöhnen. Und am Ende habe ich damit die beste Zeit meines Lebens, also arbeitstechnisch in so einem Team verbracht, weil da wurde alles offen angesprochen auf eine konstruktive Art und Weise. Ja, manchmal war es auch nicht so konstruktiv. Okay, aber man hat immer wieder einen konstruktiven Bogen hinbekommen. Und das fand ich spannend. Ja.
Ich glaube tatsächlich, Kultur ist da das richtige Wort. Genau. Und wenn du sagst, beispielsweise der Geschäftsführer, der Trainer, auch der Position Coach kann ja so eine Kultur vorleben, die dann sich wahrscheinlich auf die Trainer, auf die Spieler abfärbt.
Sozusagen. Absolut, also. Absolut. Und da reicht es eben nicht, sag ich mal, also das ist, wenn ich in meiner Arbeit als Psychotherapeut habe ich ja auch viel mit Menschen, die in anderen Systemen arbeiten, Wirtschaftssystemen arbeiten, zu tun. Und wie oft ich das immer höre, ja, die Leitkultur des Unternehmens steht auf diesem Blatt und ist das und das. Aber das, was dann immer gelebt wird, ist ja wieder was völlig anderes. Und wir Menschen sind nicht blöd. Also wenn uns jemand sagt, mach dies und dies, der Trainer macht selbst was völlig anderes, dann übernehmen wir das, was natürlich der Trainer vorlebt und nicht das, was er uns erzählt. Und da fängt es eben an und deswegen fängt mentale Stärke für mich wirklich in einer Kultur eigentlich an und eine Kultur kann man eben, die entwickelt sich sowieso. Also jede Mannschaft hat ihre eigene Kultur. Die Frage ist nur, mache ich mir diese Kultur bewusst? Möchte ich was an der Kultur verändern? Ne? So wie ich das meinte, lästern hinterm Rücken. Habe ich in Hildesheim zum Beispiel auch mal ein Jahr erlebt, wo wir unglaublich unzufrieden mit dem Trainer waren. Und statt dass das direkt mit ihm angesprochen worden war, wirklich viele Spieler während des Trainings, die am Spielfeldrand standen, während die anderen trainiert haben und nur noch gelästert haben. Also wo du dir vorstellen kannst, wie viel Energie geht da verloren, die überhaupt nicht mehr beim Training dabei sind, die überhaupt gar nicht mehr da sind. Das sind natürlich Dinge, die veränderst du nicht, indem du jemandem sagst, sprich die Probleme klar an, sondern es fängt da an, dass eine Kultur wirklich gelebt wird und das über Jahre sich verändert und dass man eben auch bereit ist, sich wirklich die eigene Kultur anzuschauen. Was haben wir hier eigentlich für eine Kultur? Und das kann man oft erst über das Feedback, über alle Bereiche mitbekommen. Das ist im Wirtschaftsbereich relativ vertreten, aber im Sportbereich habe ich es noch nicht so häufig erlebt, dass wirklich ein Team so weit ist, sich zu sagen, hey, wir holen mal jedes Jahr, geben wir mal Fragebögen aus, die in alle Bereiche rangehen, wo gut ist, schlecht ist, wo wir auch mal so einen Überblick rüber kriegen.
Und wie sagst du beispielsweise, für den Einzelsportler ist sowas natürlich immer relativ schwer greifbar. Man sagt sich dann, ja, ich bin ja nur ein kleines Rädchen in diesem Team.
Ja.
Wenn man aber merkt, so, hey, die Kultur hier, die tut mir nicht gut oder ist nicht erfolgsförderlich, weil darum geht es im Leistungssport ja dann doch im Endeffekt, genau, dass man halt sagt, hey, wir wollen irgendwie doch was gewinnen.
Ja.
Wie sagst du, kann man als Einzelner da Einfluss drauf nehmen?
Ich glaube, dass du extrem viel Einfluss drauf nehmen kannst, auch wenn du ein Einzelner bist, weil du ein Freund von mir, ein Bekannter von mir, der auf so einem Wirtschaftsbereich arbeitet, der hat das genau mal in so einem Unternehmen, wo er als Coach tätig sein sollte und immer wieder so mit diesem, ich sag mal, mit dem alten System, wo es um, ja, Stärke zeigen, keine Schwäche, also wie du gesagt hast, ein toxisches Klima, wo er dann wirklich in unseren Supervisionen, er hat nämlich auch mit uns Supervisionen gemacht, immer wieder so daran fast verzweifelt ist, also der mit seiner guten Idee, mit der er da reingeht und dann von allen Seiten angegriffen wird, runtergemacht wird, fertig gemacht. Und wir haben dann zusammen mit ihm mal für so ein Bild da erarbeitet, dass er wie so ein Virus in das System reingeht. Und dadurch, dass er dieses Virus ist, eigentlich das System anstecken kann, dass es sich verändert. Aber es verändert sich eben nicht von heute auf morgen. Aber wenn man solche Beispiele hat von Menschen, die einfach, sage ich mal, so ihren eigenen Werten und so ein eigener Wert von einer anderen Führungskultur ist eben zum Beispiel eines der größten Schlagworte ist Transparenz für mich. Das sagt man überall und immer und so weiter. Aber wie schwer Transparenz eigentlich zu leben ist, das wird, also wenn man so einen Wert nimmt und wenn ich transparent bin, dann kann ich natürlich, und transparent heißt nicht zu sagen, du bist ein Arschloch, ich mag dich nicht, sondern es würde heißen, ich fühle mich dadurch beeinträchtigt zum Beispiel, wenn du auf die Art und Weise auf mich zukommst. Ich würde mir wünschen, dass Punkt, Punkt, Punkt. Und wenn du das sowas, klar, wirst du belächelt vielleicht von manchen Spielern gehen so oder anderen Leuten und sagen, ach, was für ein Jammerkloß das immer wieder ist. Aber ich glaube, wenn man so an sich glaubt und sagt, ja, okay, das ist deren Empfindung in deren System. Aber ich möchte was an diesem System verändern, auch wenn das vielleicht in der Zeit, in dem ich diesem System bin, nicht groß passieren wird, aber wenn ich mir trotzdem treu bin und mir sage, das ist mein Wert, den ich hier reinbringen möchte, egal was die anderen dazu sagen. Also eigentlich darin reingeht, das nicht mehr persönlich zu nehmen, weil so ein toxisches System wird einem immer versuchen zu sagen, du bist falsch, du bist schuld, mach es so, wie wir das wollen. Und wenn man für sich klar hat, das hat nichts mit mir zu tun, dass die Leute so auf mich reagieren, mich abwerden, sondern das ist sozusagen Teil dieses Systems, sowas zu tun. Ich muss das nicht persönlich nehmen. Und das, was die machen, hat nichts mit mir zu tun, sondern mit dem System. Das sind so Übungen, die ich oft mit Klienten mache, also wo man irgendwie übt. Ich lasse die Verantwortung für deren Verhalten voll und ganz bei denen. Und ich nehme mich so an, so wie ich bin. Dann kann ich es schaffen, auch in so einem System, glaube ich, an meinen Werten festzuhalten. Klar, kann es sein, dass irgendwann mal das System dann sagt oder verschiedene Funktionsträger dann sagen, nee, dich wollen wir nicht mehr. Aber das ist natürlich dann immer wieder so ein Zeichen nach außen. Jemanden rauszuschmeißen ist so ein typisches Ding. Ja, das ist ein Querulant. Ja, aber man kann sich so, Querulanten sind unglaublich wichtig für ein System. Gerade ein gutes System erlaubt sich Querulanten, erlaubt sich mit Querulanten gut umzugehen und auch genauso die wahrzunehmen wie alle anderen. könnte man den Bogen zum Beispiel wieder schlagen zur aktuellen Covid-Situation. Ne? Also ich bin jetzt jemand, der da, also was ich eben schwierig finde oder was sich in dieser Covid-Situation ja oft zeigt, dass man anfängt, Gruppen auszugrenzen. Gruppen auszugrenzen, Menschen auszugrenzen und dass da auch so Abwertung, von welchen Seiten auch immer, das ist ein, also erstmal die Kategorisierung schon mal, das sind Impfverweigerer oder sowas. Ne? Also so eine Kategorie überhaupt aufzustellen, das ist ja auch schon mal eine Abwertung von Menschen letzten Endes. Also ich will jetzt keine politische Diskussion über das Impfen hier anstreben, nur diese Funktion, Leute auszugrenzen, ist letzten Endes immer wieder so ein Zeichen von Schwäche eines Systems. Und für mich ist es eigentlich eher, geht es eher darum, wie können wir Leute integrieren? Auch die in querulant wirken zum Beispiel.
Das ist ja tatsächlich aber auch eine Überleitung, die man für den Sport finden kann.
Ja.
Wie kann ich Menschen integrieren, die vielleicht eine Begabung haben, aber andere vielleicht nicht? Die eine Stärke haben und drei Schwächen. Wie kann man sozusagen diese Stärke ausnutzen und die Schwächen sozusagen überspielen? Wie kann ich Menschen, die andere Werteverständnungen haben, zusammenbringen in irgendeiner Form.
Ja.
Und das ist ja auch eine Stärke, die Sport haben kann.
Ja.
Es ist natürlich dann die Frage, wenn ich jetzt in so einem Strudel bin und so einem Negativstrudel und für mich jetzt schon sage, hey, es ist jetzt schon für ich fühle mich jetzt hier in der Situation nicht wohl, weil der Druck von Trainern kommt, der vielleicht von der Familie kommt oder von auch, das darf man auch nicht unterschätzen, der von einem selbst kommt, weil man selbst ja auch Erwartungen an sich selber hat.
Mhm.
Wenn ich in diesem Strudel bin und sage, okay, mir wird das jetzt hier alles zu viel, was mache ich dann? Wie komme ich da hin? Und ich glaube, das ist eine Situation, die haben nicht nur NFL-Spieler, wo irgendwie 60.000 Menschen im Stadion zugucken, sondern die hat auch der Viertligist, der, wo Mama, Papa, Schwester irgendwo zugucken.
Absolut.
Ja. So, diese Drucksituation. Und
wie
schaffe ich es da, mich auch vielleicht auf diese Drucksituation vorher schon vorzubereiten? Weil wenn ich erstmal drin stecke.
Also drin meinst du jetzt im Spiel dann?
Genau, oder? Also wenn ich erstmal im Spiel merke, okay, jetzt bin ich überfordert, kann ich irgendwie präventiv der Überforderung entgegenwirken beispielsweise?
Ja, letzten Endes ist es ja genauso wie es eins zu eins zu setzen wie mit jeder anderen Fähigkeit. Also wenn ich aufs Feld gehe und sage, so, ich fange heute mal einen Ball. Ich habe zwar noch nie einen Ball im Training gefangen, aber heute hier im wichtigsten Spiel fange ich mal einen Ball. Ich meine, man kann Glück haben und den Ball fangen, ja, aber natürlich sollte man es tausendfach geübt haben, bevor man sowas macht. Und genauso ist es natürlich mit einer Drucksituation auch. Und die sollte ich im Vorfeld geübt haben. Deswegen, und wir können gleich nochmal aufs Spezielle eingehen, aber wenn ich jetzt wieder systemisch da denke, muss man sowas im Training natürlich üben. Also wir hatten mal, ich weiß noch, ich weiß nicht mehr genau, wo das war, doch, in meiner Sportpsychologie-Ausbildung hatten wir zum Beispiel mal eine Übung gehabt, wo wir, waren ja lauter Sportler aus verschiedensten Bereichen, wir haben dann so ein Parcours aufgebaut gehabt, wo man, ich weiß nicht mehr, irgendwelche verschiedenen Sachen machen musste und es ging auf Zeit. So. Und dann gab es aber eine einzige Stelle, wo sozusagen so ein offizieller Schiedsrichter dann entschieden hat, ob man weiterkam oder nicht. Und der hat komplett ungerecht entschieden an dieser Stelle. Jedes Mal. Und daran hat sich gezeigt, wie gehe ich damit um, wenn ein Schiedsrichter komplett ungerecht damit umgeht. Ne? Also schlucke ich es runter, konzentriere mich einfach weiter und mache einfach weiter oder bleibe ich stehen und reg mich tierisch drüber auf. So, und das sind natürlich so Dinge, die ich auch im Training trainieren kann. Als Beispiel, dass ich einfach mal einen Schiedsrichter habe, der da, oder einen Trainer, der ständig also gerade die Leute, die sich schnell provoziert fühlen, dass ich die ständig im Training ganz bewusst falsch bewerte oder falsch eine Strafe für irgendwas gebe. Besser ist es natürlich, wenn man das im Vorfeld mit demjenigen auch transparent bespricht. Wir machen das, wir werden das im Training machen, damit du das übst. Jetzt könnte man sagen, das ist ja blöd, wenn er das schon weiß. Nee, das ist nicht blöd. In der Situation gehen die Gemüter so hoch, dass die Leute wirklich können, und da kann man mit denen natürlich voll besprechen, okay, wie gehst du damit um, wenn als Beispiel deine Wut so hoch kocht? Ne? Das ist wenn die Wut so hoch kocht, das ist ein typischer Mechanismus in unserem Körper, der als Angriffssystem funktioniert. Ist für Sport in der Regel nicht sinnvoll, in diesem Angriffsmodus zu sein, weil dann bin ich zu unkontrolliert. Kann ich kurzfristig zwar mal was erbringen, aber langfristig bringt es mir Verletzungen ein. bin unkontrolliert und mache eigentlich nichts Vernünftiges. Und das kann ich natürlich mit so einem Sportler schon am besten vor dem Training üben, sich vorzustellen, diese Wut geht hoch, was tue ich? Also das Einfachste, was ich machen kann, ist zum Beispiel meine Atmung zu kontrollieren. Wenn ich mal diese Wutsituation nehme, das ist ja etwas, wo mein Körper ganz viel Energie für braucht und deswegen ich eigentlich in eine tiefe Atmung gehe, wo ich ganz viel Sauerstoff mir zufüge. So, und wenn ich aus diesem Mechanismus der Wut rausgehen will, muss ich eigentlich meinen Körper mit weniger Sauerstoff versorgen. Das heißt, ich mache eigentlich dann, schalte statt durch den Mund ein- und auszuatmen, atme ich nur noch durch die Nase ein- und aus, für den Körper weniger Sauerstoff dazu, füge den Körper weniger Sauerstoff zu und atme nur noch in den Bauch ein und aus. Also ich lege wirklich meine Hand auf den Bauch, atme in den Bauch ein und aus. Dadurch wird ein Nervensystem, was ich nach der Polyvagal-Theorie von Porges, das führt jetzt ein bisschen zu weit, jedenfalls wird ein System angesprochen, was eigentlich für die Beruhigung da ist, wenn ich in den Bauch atme. Und wenn ich so ganz körperlich voll in den Brustkorb einatme, wird mir so ein erregendes Nervensystem angesteuert. Und das kann ich mal rein praktisch mit so einem Spieler einfach auch mal üben. Ne? Also da bringt es nichts, wenn ich dem sage, ey, reg dich nicht so auf.
Das hat mir noch nie jemandem geholfen.
Reg dich nicht so auf, bleib doch mal ruhig. Ja, schön, aber ich sage ja dem Spieler auch nicht, fang doch den Ball, sondern ich sag dem ja auch, wenn der Ball kommt, achte meinetwegen auf die Spitze, achte auf die Naht, sieh den Ball, jetzt können jetzt die Zuschauer nicht sehen, dass ich gerade meine Hände hochhebe und so eine Raute hier mache, guck durch diese Raute, sieh den Ball, guck ihn bis in die Hand rein, bring dann den Ball in die Armbeuge und erst dann guck auf das, was vor dir ist.
Gute Coaches machen das so. Manche Coaches sagen auch einfach, spring höher und lauf schneller.
Ganz genau. Nein, aber ich glaube, das ist natürlich auch wieder ein Teil des Coachings, also wie oder des mentalen Trainings, dass ich als Coach natürlich das beibringe, was die Leute lernen sollen und das so konkret wie möglich. Also muss ich es mit der mentalen Sache natürlich auch machen. Ich muss den Leuten wirklich Techniken beibringen. Wie kann ich, wenn die Wut so hoch schießt, woran merke ich das und was kann ich am besten tun? Ich meine, eins der besten Sachen ist, wenn ich übe, am besten natürlich wegzugehen als erstes. Und das ist ja auch das ist etwas, was ich im Training immer und immer wieder üben kann. Also, dass ich wirklich Leute, ja, ihnen das transparent vorher sage, da wird eine Situation heute sein, wo du provoziert wirst. Geh weg. Ja, und jetzt könnte man mir sagen, ja, das ist keine Vorbereitung aufs Spiel. Doch, das ist es, weil ich genau im Körper ja Mechanismen beibringe. Und das ist im Training oft noch leichter, dann wegzugehen und nicht in sowas reinzugehen. Ich zeige jetzt, wer der Stärkere hier ist und dann gebe ich meinem Team dadurch einen Spieler weniger und 15 Jahre Strafe und super.
Ja, jeder kennt und weiß als Team ganz genau, wer beim Gegner leicht zu provozieren ist.
Absolut, genau.
Das ist ja auch teilweise, ein Matchplan. Also ich kenne das als Gameday-Vorbereitung schon gesehen, dass man gesagt hat, ja okay, und Spieler XY und Z, ja. Die drei Jungs, ihr spielt jetzt gegen die drei und ab dem ersten Snap wird hier Trash getalkt und wir gucken doch mal, wer hier das zweite Quarter überlebt.
Ganz genau. Ne? Und deswegen ist das ja auch, fängt es ja da an, Leuten wirklich klare Techniken beizubringen. Aber das war jetzt ja nur ein Beispiel gewesen. Ja gut, aber dafür brauche ich natürlich auch jemanden, der Ahnung von solchen Sachen hat. Und das muss ja auch nicht unbedingt ein Psychologe sein. Also sondern ich muss mich als Trainer, glaube ich, als Trainer oder als Spieler oder was auch immer, mich einfach immer wieder fortbilden. Und das ist eben so dieser andere Punkt, den man, glaube ich, kapieren muss, dass man, also es gibt so drei Kategorien für mich, Novizen, Experten und was dazwischen. In der Regel findet man in den meisten Sportarten die Leute dazwischen. Und das ist eigentlich, was man so nennt, gefährliches Halbwissen. Das sind die Leute, die schon eine Weile dabei sind, die schon eine Menge mitgemacht haben, die schon eine Menge gelernt haben und die eben von sich glauben, ich habe alles gesehen, ich weiß alles, mir kann keiner was vormachen. Das ist für mich eine der gefährlichsten Einstellungen, die es überhaupt gibt. Ein wirklicher Experte für seinen Bereich. Und ich zum Beispiel arbeite jetzt seit 1996 als Psychotherapeut. Zwischenzeitlich hatte ich mal so Phasen gehabt, wo ich dachte, mir kann keiner mehr was vormachen, ich weiß alles. Jetzt mittlerweile, 2021, also 24, 25 Jahre später, weiß ich, dass ich überhaupt gar keine Ahnung habe. Und dass es gut so ist. Ne, und dass ich immer wieder, wenn ich mit Menschen arbeite, mich völlig neu auf Sachen einlassen muss. Klar, es gibt Dinge, es gibt bestimmte Muster und Themen, die ich einfach so aus dem Ärmel schütteln kann. Aber alles ist immer wieder eine neue Sache. Also wir sind in einer ständigen Entwicklung und das sind wir im Sport überall. Und wenn man denkt, ich habe das richtige System, das werde ich jetzt zum Ende meines Lebens so benutzen, dann mache ich schon einen Fehler. Weil ich dann überhaupt, du hast vorhin so Generationsunterschiede zum Beispiel angesprochen. Ja, ich bin in einer ständigen Entwicklung. Sport ist eine ständige Entwicklung. Und wenn ich die nicht mitgehe ein Stück, dann und nicht die Offenheit habe, eigentlich wäre es die beste Einstellung als Trainer. Ich habe keine Ahnung, ich guck mal. Ich weiß zwar so ein paar Dinge, das heißt ja nicht, dass man sie sagen, dass man sich jetzt als völlig blöd darstellt. Aber wenn man so ein bisschen, ich nenne das so, Demut eigentlich hat. Demut. Und dafür, jetzt muss ich leider den Sprung zum CrossFit machen, dafür ist CrossFit wirklich der hervorragendste Sport, um Demut zu lernen, weil man kann noch so viel trainieren, man kann noch so viel in diesem Sport machen, man wird immer an seine Grenzen kommen, man wird immer irgendwo versagen, man wird immer irgendwo was nicht hinkriegen und am Anfang versucht man das noch zu verstecken, bis man auch mal kapiert, ey, das ist der Sport, ich muss damit leben.
Aber das ist doch aber auch ein wichtiger Punkt, dass man halt damit auch offen umgehen kann. Es ist okay, mal zu scheitern und es ist auch okay, mal was nicht zu können und es ist okay, eine Schwäche auch zu zeigen und zu sagen, hey, daran muss ich arbeiten. Ich glaube, das ist vielleicht auch schon etwas, was sich viele gar nicht eingestehen,
Genau.
dass die zu hart zu sich selber sind.
Ja, es gibt ein schönes Video bei TED, diese Kurzvideos, was genau davon handelt, was ich am Anfang meinte, so die Unterscheidung zwischen Leistung und Lernkurven. Und Leistungsphasen und Lernphasen, dass die eben viel zu häufig verwechselt werden. Ich hatte ja gesagt, eine Leistung ist das, was man schnell und fehlerfrei machen kann. Und das ist eben von dem, was wir so tun, ganz, ganz wenig Sachen in unserem Leben, wo wir wirklich sagen können, das ist wirklich eine Leistungssituation. Ne? Also wenn ich jetzt die Treppe hier runtergehe, das ist eigentlich eine Leistungssituation. Das habe ich tausendfach geübt. Das kann ich schnell und fehlerfrei. Wenn ich einen Fehler mache, liegt es daran, dass ich mit meinen Gedanken bei was anderem bin. Aber es liegt nicht daran, dass ich die Fähigkeit nicht habe. Wenn ich als Trainer mit Spielern zu tun habe, die aus einem ganz anderen Kulturkreis kommen, die aus einem ganz anderen Generation kommen, dann werde ich nicht die Erfahrung haben, wie ich mit diesen Leuten umgehe. Das ist etwas, was ich erstmal lernen muss. Wo es am besten ist, wenn ich jemanden habe, der mich da drin noch ein Stück coacht. Statt ich kann mit jedem umgehen und alle müssen nach meiner Pfeife tanzen, so läuft. So funktioniert es nicht als Trainer. Also da kann man eine Weile arbeiten, ja klar, aber in der Regel wird man relativ schnell, wird so ein System zusammenbrechen. Aber was ich sagen wollte, nochmal zu dem Lernen und Leistung. In der Regel denken wir viel zu oft, das ist eine Leistungsphase und eigentlich sind, ich sag mal, 80% sind eigentlich Lernphasen, in denen wir uns befinden. Eigentlich sind wir im ständigen Lernen. Nur, und wenn wir uns das klar machen, dass wir ständig am Lernen sind, dann gibt es auch nicht, dass wir mal zugeben müssen, etwas nicht zu können, mal einen Fehler gemacht zu haben, sondern es ist eine Selbstverständlichkeit. Ja, das habe ich falsch eingeschätzt.
Ja,
Punkt.
und vielleicht ist es dann auch, dass man so eine Mentalität entwickelt, hey, einmal ist es okay, Fehler zu machen und hey, wer keine Fehler macht, ja, der macht ja auch nichts Neues, sondern der macht ja nur das, was er schon kann
Ganz genau.
und bewegt sich da immer in seiner Komfortzone. Und erst wenn man einen Fehler macht, hat man entweder ein Risiko, ist man ja auch ein Risiko eingegangen und das ist ja, kann ja auch was Gutes sein, dass man halt versucht hat, so, hey, ich komme jetzt hier weiter, weil nur dadurch wird man ja auch besser und kann sich eine neue Fähigkeit aneignen.
Ja, aber du hast eben gesagt, ne, ich gehe das Risiko, einen Fehler zu machen. Und das Wort Risiko sagt ja schon alles an dieser Stelle. Es sollte eben kein Risiko sein, sondern es sollte etwas, mir fällt, Entschuldigung, wenn ich sowas sagen muss, etwas Liebevolles sein. Ich mache liebevoll jetzt hier Fehler. Und die Leute, es ist natürlich jetzt übertrieben, wenn ich das so sage.
Aber
Die
ja,
Leute gehen
liebevoll,
jetzt.
es heißt ja nicht mutwillig. Also nicht.
Ganz genau. Und das ist eben genau der Unterschied. Also ich habe selten einen Sportler erlebt, der einen Fehler mutwillig gemacht hat, um das Team zu schaden. Natürlich gibt es das in Einzelfällen auch mal. Aber das ist dann eine lange Vorgeschichte und in der Regel ist jeder Sportler, der aufs Feld kommt, ist erstmal mit einer guten Absicht dabei. Und das sollte man zumindest erstmal den meisten unterstellen. Und Fehler werden in der Regel eben nicht gemacht, weil jemand zu faul, zu blöd ist oder sonst was, sondern ja, weil er meint, das ist ein Risiko, einen Fehler zu machen. Ja, und Fehler zu machen, also da sollte die Kultur hingehen, dass es eben kein Risiko mehr ist, sondern dass es, ja, es ist passiert. Okay, was lernen wir daraus? Nix, okay, abhaken, weiter. Es gibt ja auch Fehler, aus denen man nichts lernen
Das ist
kann.
vielleicht auch ein wichtiger Punkt, dass man Dinge nicht kaputt denkt.
Genau.
So, dass man sagt, okay, ja gut, daraus können wir jetzt hier gar nichts ziehen, das war jetzt einfach so.
Genau, und dass man das dann auch einfach mal abhakt, statt drauf rumzureiten. Also ein früherer Ausbilder hat von mir das mal genannt, wenn ich ein schlechtes Foto von mir habe, dann gucke ich mir das ja auch nicht tausendfach an, sondern ein schlechtes Foto, dann lösche ich es. Punkt. Und das ist eben eine Fähigkeit, die mir auch dazu gehört. Und ein tolles Beispiel, werde ich jetzt mal persönlich, Jonas Kretschmann sagte ja auch noch was. Das war eine ganz beeindruckende Situation, die ich mal mit ihm hatte. Er ist ja Receiver. Und irgendwann mal haben wir so, ich weiß nicht, gegen wen wir gespielt haben. Jedenfalls hat Jonas ein ziemlich gutes Spiel gemacht, aber er hat auch einige Bälle fallen gelassen. Und ich habe ihm nach dem Spiel dann darauf angesprochen, sag mal, war ein super Spiel, aber hast du den und den Ball eigentlich fallen gelassen? Und er meint, ich habe keinen Ball fallen gelassen, ich kann mich nicht, ich habe keinen fallen gelassen. Und das meint er wirklich ernst in dem Moment. Er hat völlig ausgeblendet, was er falsch gemacht hat an dem Tag. Und das war super, weil so kam er nämlich, das nennt man so in der Psychologie auch Bounce Back, dass ich manchmal Fehler einfach wieder ausblende und die außen vorlasse und die gar nicht wahrnehme. Das fand ich wirklich beeindruckend. Ich habe ihm wirklich geglaubt, das hat er mir nicht vorgemacht. Er hat die wirklich nicht mehr gewusst.
Ich habe die Bälle auch nicht mehr fallen lassen.
Nein, und das ist ja auch so eine Fertigkeit. Und das kann man natürlich als Trainer ja auch lernen. Ich rede immer von Trainern, weil ich schon finde, die einen enormen Einfluss daran haben. Und wenn ich so sage, ja klar, können wir an Einzelspielern arbeiten, dass sie technisch mental besser werden. Und das, was ich eben so meine mit so einzelnen Beispielen. Aber es gehört eben einfach die ganze Kultur dazu, auch zu sagen, okay, ich bin jetzt zwar sauer darauf, dass er diesen Fehler gemacht hat, aber hat er das mit Absicht gemacht? Hat er das wirklich gemacht, um mich als Coach hier persönlich zu ärgern? Nein.
Wenn man die Reaktion von manchen Coaches mitkriegt, dann definitiv.
Ja, genau.
Also einfach direkt persönlich genommen.
Ja. Ja, das war auch eine hervorragende Situation, die ich 2003 mal mit Tomlin hatte. Da habe ich noch Running Back gespielt. Da habe ich, weiß ich noch ganz genau, ich habe einen Ball bekommen und während ich den Ball vom Quarterback bekommen habe, wurde ich schon von Defense End umgeknallt im Backfield. Und dann ist Tomlin vollkommen ausgerastet, hat mich zusammengeschrien, du versaust das ganze Training, was ich hier mache, alles, was du hier kaputt. Ich habe es für einen Moment kurz persönlich genommen, dann kam aber gleich ein Spieler zu mir an, das hat er in 2 Minuten vergessen, das ist alles okay, das muss einfach nur den Wut rauslassen. Und genau so war es. Das war wirklich danach. Ich glaube, er konnte sich gar nicht mehr daran erinnern, dass er mich angeschrien hatte. Und ich meine, wenn man das weiß, dann kann man solche Sachen natürlich auch. Aber das kann ein Coach natürlich auch im Vorfeld sagen. Ey, es kann sein, dass ich ausraste, euch anschreien, noch zu Sau mache. Nehmt es nicht persönlich, ich meine es auch nicht persönlich.
Mittlerweile wird das in Braunschweig so gemacht.
Ah ja,
okay. Also sowohl Tomlin als auch Likens sagen einem vorher, egal was wir hier auf dem Feld zu euch sagen, wir lieben euch trotzdem. Wir mögen euch. Ihr seid hier, weil ihr unsere Jungs seid. Und wenn wir euch kritisieren, dann um euch als Sportler besser zu machen und nicht, weil wir euch als Menschen irgendwie diffamieren wollen.
Ja, und wenn man das so transparent sagt, ist das ein riesiger Schritt. War bei mir damals noch nicht, aber es gab andere Leute, die mir das gesagt haben. Deswegen war die Kultur ja schon klasse. Und aber der zweite Schritt ist natürlich, das als Coach dann auch zu leben. Ja. Und da wird es immer Ausnahmen geben. Es wird immer Spieler geben, mit denen man mehr und weniger klarkommt als Coach. Und ganz ehrlich, um die man sich am meisten kümmern sollte, ist die, und da kann man als Coach eine Menge über sich lernen, bei sich rauszufinden, warum reagiere ich so auf diesen Spieler, auf diesen Spielertyp? Weil meistens hat das was mit der Geschichte des Coaches an sich selber zu tun und überhaupt nichts mit dem Spieler. Und das ist etwas, wo man als Coach, als Spieler, als Geschäftsführer unglaublich viel über sich lernen kann. Und dafür sollte man eben wieder die Fähigkeit zu haben, nicht der ist blöd, der Spieler, sondern ich habe da irgendwie ein Thema mit dem. Ja. Ich weiß nicht genau, warum. Also ich habe das früher als ich weiß nicht, ob die Zahl noch da ist, aber als Psychotherapeut gehabt, als Psychotherapeut so gehabt, dass ich auf so einen bestimmten Männertyp, wenn die bei mir reinkamen, die so ein bisschen, das ist mir später erst klar geworden, die meinem Vater ähneln und so ähnlich aufgetreten sind, dass ich dann irgendwann mal meine Therapeutenrolle verlassen habe, wütend auf die wurde und denen dann auch noch erklärt oder mir erstmal erklärt habe, warum ich alles recht habe, wütend auf die zu sein. Viel später in meinen Supervisionen habe ich erstmal kapiert, dass das einfach alte Muster, die mit meinem Vater zusammenhängen, die mich angetriggert haben und darüber konnte ich dann lernen, mit dieser Wut anders umzugehen. Und das ging natürlich nur, indem mir jemand sagt, nee, nicht der Klient von dir ist das Problem, du hast ein Problem. Und du bist da, um denjenigen zu helfen. und nicht um deine Wut an den abzulassen. Und das ist eins zu eins natürlich auf den Trainer übertragbar. Ein Trainer ist nicht dazu da, um seinen Frust an seinen Spielern abzulassen, sondern ein spielfähiges, leistungsfähiges Team zu bringen. Und wenn der eine Wut auf jemanden hat, ist das hervorragend. Dann kann man wirklich sagen, geil, das ist doch ein Fall, an dem du weiter lernen kannst. Klar, du kannst ihn auch einfach rausschmeißen und sagen, das Idiot, ein Idiot, der macht dir das Team kaputt. Und klar gibt es manche Spieler, von denen man sich auch trennen muss. Das will ich ja nicht sagen, dass man jedem hier immer, aber erstmal kann man als Spieler, als Trainer, als Geschäftsführer unglaublich viel über sich lernen, wenn man mal diese Aggression, die man jemandem gegenüber entwickelt, mal nachgeht und guckt, okay, was steckt denn dahinter? Aber auch das ist eben wieder die Fähigkeit zu sagen, A, ich werde wütend, jemand bringt mich auf die Palme, B, das ist mein Problem zu sagen und nicht das Problem des anderen.
Das ist gerade ein schönes Beispiel mit Jonas Kretschmann, der das ja im positiven Sinne für sich gelebt hat. Mhm. Es gibt ja, wenn es eine positive Wendung gibt, es ja auch die negative. Ganz jemand, der jetzt sagt, ich habe hier 2 Interceptions gefangen, aber ja, ich hätte ja 3 fangen können.
Genau.
Und wie kriegt man den sozusagen dazu, dass man halt sagt, vielleicht auch als Mitspieler, wenn man das mitkriegt, das ja, ist ja auch, es ist ja im Teamgefüge ja auch ein Miteinander, ja, dass man die Leute dann auch darauf aufmerksam macht und sagt, ja, hey, nee, ihr Freund, du hast ein super Spiel gemacht.
Ja, und manchmal ist es so einfach, wie du es gerade sagst, nur jemanden so den Rahmen erstmal zu geben und zu sagen, ey, 2 Interceptions, absolut super. Klar, hättest du eine 3. noch machen können, das wäre noch besser gewesen, aber du bist ja echt ein absolutes Optimum. Manchmal reicht schon das. Und was soll man jetzt als Mitspieler auch mehr machen? Natürlich kann man unterscheiden, okay, ist das jemand, der so Fishing for Compliments macht? Ne? Also das gibt es ja auch, wo man schon merkt. Und das weiß ich noch ganz genau. Irgendwann mal hatte ich nämlich auch so eine Situation gehabt, wo ich so gemerkt habe, ja, irgendwie hätte ich jetzt doch ein bisschen mehr nach Zuspruch von den anderen. Fame,
so. Ich habe schon gut gespielt, weil ich habe das auch gesehen,
dass dann, ich hier gut gespielt habe. Und dann bin ich da irgendwie hingegangen, irgendwie war das nicht so richtig gut. Und derjenige hat dann gesagt, okay, Fishing for Compliments, hier brauchst du bei mir nicht ankommen, lass es sein. Du hast gut gespielt, aber nicht auf die Art, bitte. Ja. Und das hat mir sehr geholfen übrigens, dass derjenige so transparent das durchblickt hat und das dann zu mir auch noch so gesagt hat. Dann wusste ich, wenn ich Lob haben will, kann ich es ruhig direkt ansprechen. Du musst das nicht auf diese indirekte Art und Weise machen. Aber nochmal zurück zu dem, wenn man merkt, das ist wirklich so ein Muster von jemandem, da geht es gar nicht um Fishing for Compliments, sondern das ist jemand, der sich immer wieder so runter macht. Ja. Das ist ja, also kenne ich von mir übrigens selber hervorragend. War einer meiner größten Fertigkeiten, mich selber runterzumachen. Und klar, das Problem ist, dass man da Energie verschwendet, dass man sich dann nicht mehr auf das Spiel konzentriert, nicht mehr auf das, was man eigentlich zu tun hat und eigentlich auch nichts lernt. Und was ist so der Zugang dazu? Sehr komplex, kann ganz viele Hintergründe haben, aber erstmal das Einfachste, was man ja machen kann, ist sich vorzustellen, okay, es gibt so einen inneren Kritiker in mir, der immer wieder anspringt. So, und ich kann ja einfach mal mir vorstellen, was mache ich mit diesem inneren Kritiker? Ich setze den einfach mal auf den Stuhl. Dadurch gebe ich dem schon mal eine Form. Wenn ich das tue, dann bringe ich ja sozusagen, mache mir klar, das ist ein Anteil von mir, das bin nicht ich insgesamt. Dadurch kriege ich ja schon mal ein bisschen Distanz zu dem, wenn ich den innerlich einfach mal auf den Stuhl setze. Dadurch habe ich schon mal so ein bisschen Abstand und kann erstmal sagen, okay, ich habe ja auch ganz viele andere Bereiche. Es gibt vielleicht auch einen Teil in mir, der mich durchaus wertschätzt. Aber das ist eben so ein Anteil von mir, der mich immer wieder runtermacht. So, und den kann ich nicht verbannen aus mir. Ja, den kann ich nicht so, geh bitte nach Hause verlass bitte meinen Körper, du bist jetzt nicht mehr da. Das ist Quatsch, weil das ist ein Anteil von einem. Aber wenn ich mich mal mit dem dann anfange zu unterhalten, das würde ich zum Beispiel als Sportpsychologe machen, dann würde ich mich wirklich hinsetzen mit dem und mit dem einfach mal reden. Also ich würde dem sagen, okay, machen wir mal jetzt hier Torben, du hast so einen Kritiker, setz dich mal, du bleibst mal hier sitzen und stell dir mal vor, dein innerer Kritiker sitzt auf dem Stuhl da dir gegenüber. Und vielleicht gibt's ein Bild, was so auftaucht, ist der männlich, weiblich, erwachsen, Kind, mit was für einer Stimme spricht der, all solche Sachen würde ich machen. Vielleicht entsteht dann schon ein Bild. So, und wenn du das hast, dann würde ich mich dann zum Beispiel nicht mehr dir zuwenden, sondern dem Stuhl zuwenden und dann einfach anfangen, mit dem so zu reden, so wie ich es jetzt gerade das jetzt nicht sichtbar mache. Und würde diesen leeren Stuhl ansprechen und mich wirklich erstmal so vorstellen, ja, schönen guten Tag, mein Name ist Herr Thies und ich würde Sie gerne mehr kennenlernen. Ich würde gerne mehr wissen, wer Sie eigentlich sind. Darf ich Sie siezen oder duzen? Darf ich überhaupt mit Ihnen reden? So, und dann fordere ich dich auf und nimm mal wahr, was du empfindest in dem Moment, wenn ich mit dem rede. Und entweder sprichst, also kann er durch dich sprechen oder du übersetzt, was du von dem, sagst mir einfach, was du von ihnen empfängst. Und dann kann man meistens ganz gut mit so einem inneren Kritiker in Kontakt kommen und kann überhaupt erstmal rausfinden, warum ist er da? Warum hat er sich in der Lebensgeschichte entwickelt? Wofür ist er eigentlich notwendig? Und kann ich zum Beispiel den auch bitten, sich aus dem Sport gelegentlich rauszuhalten, weil er da nicht so hilfreich ist, um sich auf andere Bereiche zu konzentrieren? Das wäre jetzt der leichteste Zugang. Und so gibt man so einer Figur zum Beispiel wieder Unterstützung. Aber das ist natürlich etwas, was ich jetzt nicht Coaches oder anderen überlassen kann, sondern das ist jetzt tatsächlich dann so eine mentale Arbeit, in die ich einsteige. Ne? Das kann sehr komplex werden, wo es dann lang geht, aber auch manchmal auch sehr einfach sein.
Ja. Wenn du etwas, also wir müssen ein bisschen zum Ende kommen.
Ja.
Du sag, was würdest du Unternehmen, Vereinen raten? Wo sollen sie in der Richtung sich hin entwickeln? Was würdest du dir einfach wünschen?
Was ich mir für Vereine wünschen würde, ist, dass sie sich in erster Linie einen kritischen, unbequemen, äußeren Berater suchen. Das kann zum Beispiel, also das ist jetzt ein bisschen übertrieben, kritischer, unbequemer gegenüber, aber das meine ich so mit jemandem, der nicht nach dem Mund redet. Der sagt, ja, alles gut, alles schön. Und das geht ja zum Beispiel sehr einfach über den Landessportbund in Hannover. Da gibt es ja durchaus Abteilungen, die ehrenamtlich geführte Vereine unterstützen, genau in so einer Entwicklung von der von der Kultur des Vereins. Das sind zum Beispiel Sachen, wo man sich sowas erstmal ranholen kann, aber es erfordert eben auch die Offenheit, hey, wir wollen uns weiterentwickeln. Und nur wenn wir an allem festhalten, was da ist, Tradition ist wichtig. Die soll man ja nicht aufgeben deswegen. Aber man darf auch in der Tradition auch sicher weiterentwickeln. Und das ist eben so dieses Bade, die Offenheit zu haben, ja, wir wollen uns weiterentwickeln.
Und was würdest du Spielern wünschen? Also gerade die, die halt sowohl die im Rampenlicht stellen, als auch denen, die, ja, ich nenne es jetzt so, Probleme haben oder die nicht im Rampenlicht stehen.
Ja, was ich denen mitgeben würde, das Erste, was man auch in der Erziehung braucht, nichts persönlich nehmen. Das ist wirklich aus meiner Sicht einer der etwas, was ich in der Psychotherapie den Menschen versuche immer wieder beizubringen, weil ich das kenne. Ich kenne mich selbst, ich nehme so viele Dinge persönlich oft. Und das ist meistens nicht hilfreich, weil ich sag mal, das, was andere, ne, also wenn ich dir, Torben, zum Beispiel sage, was ich am Anfang ja scherzhaft gemeint habe, du bist eine fette Sau. Ne? Und in dem Moment sage ich das ja aus meinem Bewertungssystem oder aus meinem, was irgendwie da ist. Und das hat rein mit mir zu tun und gar nichts mit dir. Und im Übrigen habe ich das auch gar nicht ernst gemeint vorhin.
Ich habe das schon verstanden.
Klar, aber das ist,
das tatsächlich einordnen.
Klar, aber das ist natürlich auch so diese Sache, was man einfach sich immer wieder klar machen. Alles, was jemand zu einem sagt, hat überhaupt nichts mit einem selber zu tun, sondern erstmal mit dem System und der Art und Weise des anderen. Also wenn ein Coach einen anschreit und fertig macht, hat das nichts mit mir zu tun, sondern mit dem anderen. Und auch wenn er sich Kleinigkeiten raussucht, du lässt immer den Ball fallen. Schon so ein Wort wie immer weiß man eigentlich, Schwachsinn.
Das habe ich auch mal gelernt. Pauschalisierungen sind grundsätzlich erstmal nicht richtig.
Genau. Pauschalisierungen sind grundsätzlich nicht richtig. Ja, und das sind so viele. Nein, aber das wäre die Sache, also als Spieler zu lernen, nichts persönlich zu nehmen. Wenn ich das schaffe, dann das ist die Grundlage fürs Leben eigentlich schon fast. Für die Kommunikation mit anderen Menschen. Ja. Und eine Sache noch als Spieler zu lernen, immer dann, wenn ich Angst habe, darauf zu achten, okay, gibt es einen Äußeren, der mir gerade Angst macht, oder gibt es mich selbst, der hier Angst hat? Wenn mir jemand von außen Angst macht, Angst ist immer ein Zeichen für Manipulation, dass ich von außen manipuliert werde, ne? Weil so funktionieren Sekten. Wenn sowas wie, wenn du hier austrittst, dann wird Gott dich strafen und du wirst was weiß ich, dein Haupthaar verlieren oder sowas. Und wenn ich als Spieler, wenn mir als Spieler von außen Angst gemacht wird, weiß ich, okay, das sind Manipulationen, müssen wir durchschauen, was läuft denn da eigentlich falsch bei denen. Wenn ich selber Angst habe, dann kann ich überlegen, ist das eine realistische Angst, die ich eigentlich habe? Zum Beispiel, was weiß ich, ich könnte mir hier beim Spiel das Bein brechen. Ja, das ist beim Football nicht unrealistisch. Und dann, damit kann ich natürlich, oder ist das eine Angst, die ich mir selber aufgrund irgendeines Drucks mache? Und die kann ich natürlich immer hinterfragen, weil, ja, das war etwas, was, wie hieß der mit Tomlin früher angefangen hat als Trainer? Nochmal, Coach Anderson. Kent Anderson, genau. Mhm. Und das war etwas, was ich auch mal mitbekommen hatte, dass die vor dem German Bowl sich zusammengesetzt haben und gar nicht mehr drüber gesprochen haben, ganz bewusst drüber gesprochen haben, Tag vorher, okay, wir reden jetzt nicht über das Spiel, sondern einfach mal über andere Dinge im Leben, die euch wichtig sind. Und das diente natürlich so ein bisschen zur Relativierung. Also klar zu machen, okay, wir haben ganz viele andere Ressourcen im Leben, auch wenn wir dieses Spiel hier heute verlieren werden. Die Welt geht nicht unter. Und das ist das, wenn ich als Sportler in den Wettkampf gehe, sollte ich immer die Angst vom Scheitern verlieren. Weil Scheitern gehört zum Sport dazu.
Sonst wäre es ja auch keine Wettkampfsituation. Irgendwer muss ja scheitern sozusagen, sonst funktioniert das System nicht mehr.
Absolut. Und davor sollte ich keine Angst haben. Sondern, ja.
Ich glaube, das sind ganz gute Schlussworte,
dass man
keine Angst vorm Scheitern haben sollte.
Ja.
Und also das ist, glaube ich, etwas, das kann man auch gut als Folgentitel nehmen.
Genau, und da würde ich sagen, komm zum CrossFit, weil da scheitert man ständig. Da lernt man das so gut wie in keinem anderen Sport zu scheitern. Ja.
Deswegen, Björn, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich kann jetzt schon sagen, ich habe jetzt während der Aufnahme schon eine Menge gelernt.
Ja, schön.
Deswegen, wenn ihr... hast du vielleicht irgendwelche Tipps, wo man sich noch mehr Infos zu solchen Themen holen kann? Hilft YouTube?
Ja, also was ich schon gut finde, sind oft so, ich habe jetzt noch nicht so viele Folgen gesehen, aber in diesem TED-Kanal, ne, wo diese Kurzvideos sind, 10, 8 bis 13 Minuten oder sowas, findet man schon oft viele Dinge wirklich so zu psychologischen Themen in ganz unterschiedlichen Bereichen. Also ein riesiger Bereich, den ich liebe, ist eben Manipulation zum Beispiel. Und das passiert natürlich in allen Ebenen. Und da, wo mir jemand mehr Angst macht, kann ich immer mit garantierter sagen, da ist eine Form von Manipulation. Weil als Trainer muss ich niemanden Angst machen. Ich sollte das Gegenteil tun. Ich habe heute viel über Trainer geredet, aber ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger, entscheidender Punkt. Das
ist ein wichtiger Punkt, glaube ich, halt auch, weil manchen Trainern ist vielleicht auch nicht bewusst, wie viel Einfluss sie auf Spielern haben.
Absolut.
Und welche Position und welchen Stellenwert sie im Leben von Spielern einnehmen, auch wenn ihnen dieser Spieler das vielleicht noch nie gesagt hat.
Ja, und ich glaube, wir beiden haben da so unsere eigenen Lions-Geschichten hinter uns.
Das kann man tatsächlich so sagen. Deswegen, in diesem Sinne, wenn euch diese Folge gefallen hat, sagt es allen weitern. Schickt sie am besten all euren Trainern. Vielleicht kann man das halt auch sagen, weil so kann man natürlich noch mehr Multiplikatoren
finden. Absolut, ja. Ja, danke.